Quizfrage. Wo ist das erste Mal in der Bibel geopfert worden? Wer opfert das erste Mal? Paradies habe ich gehört, Aaron habe ich gehört. Abel. Kain und Abel. Hat sonst noch jemand Abel gesagt? Oder Kain? Ist gut, Ruth. Super. Und nachher folgen der Noah, nachher folgt der Abraham, nachher folgt der Jakob, nachher folgt der Mose. Immer wieder opfern Menschen. Aber spannend ist, dass nie in der Bibel eine Stelle gibt, wo gesagt wird, wie zu opfern ist. Also man hat den Eindruck, wenn man das anschaut, dass das vorausgesetzt wird, dass die opfern, wissen, was sie da tun. Der Johannes Gerloff bringt die Beobachtung so auf den Punkt. Gott hat uns geschaffen, um zu geben. Gott hat uns geschaffen, um zu geben. Und weiter, dass wir etwas möchten geben, vor allem den Menschen, die wir eine Beziehung dazu haben, liegen in der ursprünglichen Natur des Menschen, in unserem Wesen als Geschöpf. Also, je mehr wir möchten geben, je stärker unser Wunsch ist, zu opfern, desto näher sind wir am Schöpfungsgedanken von Gott. Desto näher sind wir dran, daran, dass der Mensch ursprünglich gut geschaffen ist. Sogar sehr gut, heisst 1. Mose 1, 31. Wenn ich also etwas möchte opfern, dann hat das damit zu tun, dass das Gottes Idee ist. Wenn ich teilen will, wenn ich geben will. Dass wir möchten geben, hat Gott den ersten Menschen schon ins Wesen gelegt. Er, der selbst der Geber aller guten Gaben ist. Jakobus 1, 17. Und dann kommt Jesus. Und für was kommt Jesus? Um zu geben. Er kommt und sagt, und ich bringe das Leben. Und ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes Evangelium, Johannes 10. Und es gibt viele weitere Bibelverse, die das aufnehmen. Noch zwei Beispiele. Erstens aus der Apostelgeschichte, 20,35.
Glauben geben ist seliger als nehmen.
2. Korinther 9, 7.
Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Also etwas zu geben, etwas zu opfern, macht offenbar glücklich. Achte einmal. Kennst du Leute, die nichts zu verschenken haben und glücklich sind? Gitzige Menschen sind weder in der Literatur noch in der Realität glücklich. Menschen, die geben, und wenn sie vielleicht selber gar nicht viel haben, die sind glücklich. Vielleicht haben wir schon immer Gastfreundschaft erlebt. Vielleicht schon in einem Kulturkreis, wo man viel weniger hat. Du hast mal erzählt, gell? Ihr seid in Bosnien unterwegs gewesen, seid ihr zu einer Familie gekommen und die haben das Wenige, was sie hatten, haben sie einfach gegeben. Ihre Küngel gemetzelt dort. Weil Besuch ist gekommen und sie haben sich gefreut, was sie haben gegeben. Wenn wir in Afrika, in Südamerika, in Asien zum Teil unterwegs sind, da wird gegeben. Im Nahen Osten. Wenn ihr da eingeladen werdet für einen Tee, das geht nicht 5 Minuten. Da wird geteilt. Da gehört man zur Familie. Wir haben am Anfang gesagt, dass wir möchten opfern, sei eine Idee von Gott, wo der Impuls schon in das Wesen des Menschen gelegt hat. Was der Mensch jenseits von Eden daraus macht, das ist ein anderes Kapitel. Und das hat mit seinem freien Willen zu tun. Heute gilt leider an den meisten Orten und in den meisten Kulturen komischerweise, je wohlhabender das man ist. Ich gebe, um dafür etwas zu bekommen. Ich weiß nicht, ob mir das schon begegnet ist. Schauen wir mal auf die ursprüngliche Motivation zum Opfern. Aus welchem Grund und wann opfert jemand? Man hat gehört, Kain und Abel, die Ersten, die geopfert haben, dort heisst es nichts von einem Altar. Der Erste, der einen Altar gebaut hat und darauf geopfert hat, wäre der Noah. Wenn jetzt der Noah einen Altar baut und Gottes Opfer bringt, um etwas dafür zu bekommen, dann baut er den Altar zum falschen Zeitpunkt. Der Noah opfert nicht vor der Sintflut. Der Noah opfert nicht, um vor der Katastrophe bewahrt zu bleiben. Der Noah opfert nicht berechnend, sondern um Gott zu danken und ihn zu loben. Der Noah opfert nach der Sintflut, nach der Prüfung, nach der Erfahrung, dass der Gott sein Wort haltet. Der Gott, den er vorhin gedacht hat, eine Arche bauen da, es hat weit und breit weder ein See noch ein Meer. Der Gott, der gesagt hat, ich werde dich und deine Familie retten, der Gott hat sein Wort gehalten. Der Abraham baut sein erstes Altar als Reaktion darauf, dass Gott ihm und seinen Nachkommen das Land versprochen hat. Der Jakob baut ein Altar, nachdem Gott sich ihm offenbart hat. Als Reaktion darauf, dass Gott sich ihm gezeigt hat. Schnelle Klammer, wenn ihr Interesse habt an den Bibelversen, könnt ihr nachher zu mir kommen, aber ich sie nicht immer erwähnen. Oder Mose reagiert am Sinai und baut Gott ein Altar als Dank dafür, dass Gott den Israeliten die Tora gibt. Und das sind wir manchmal gefährdet. Das stimmt, was dir gesagt hat. Wir sind im neuen Bund, wir sind in dem Sinne nicht an das Gesetz gebunden. Und wir haben manchmal das Gefühl, cool und so weiter, wir haben es jetzt, wir haben die Freiheit und sagen, ja, Tora, das ist das Gesetz, da muss man. Aber wenn ihr diskutiert mit einem Rabbi, wenn ihr ins Gespräch kommt mit Juden, die es ernst meinen, dann sagen sie, Tora ist viel mehr. Tora gibt Sinn und Orientierung. Tora ist eine Verfassung. Tora gibt mir Orientierung. Der Mose baut den Altar als Dank, dass Gott angefangen hat, zu seinem Volk zu reden. Und mögen wir uns erinnern, er hat so mit seinem Volk geredet, dass das Volk hat gesagt, wir ertragen es nicht, red doch du gescheiter mit dem Mose und er erzählt uns dir, was du ihm gesagt hast. Es hat einen Moment gegeben, wo Gott zu allen Israeliten wollte reden. Aber es war so mächtig, so krass. Das heisst, sie haben es nicht erträgt. Haben wir letztes Jahr in dieser Serie ein bisschen reingelassen. Merken wir, wie das mit dem Opfer gemeint ist langsam. Ganz selten wird ein Altar gebaut und darauf geopfert, um Gott zu beeinflussen. Um möglicherweise etwas Bestimmtes von Gott zu bekommen. Ich weiss nicht, wie manchmal du schon gebetet hast, um von Gott etwas zu bekommen. Ich kenne das. Das sage nicht, das ist falsch. Überhaupt nicht. Ob ihr fürbittet, tun wir ja für etwas beten. Aber es gibt Leute, die opfern, um ein eigenes Ziel zu erreichen. Sie versuchen quasi, Gunst von Gott zu erzwingen. Also, wenn ich ja schon opfere und wenn ich so viel opfere, dann kann doch Gott gar nicht anders, oder? Wenn er gut ist. Und ich sein Kind bin. Ein solches Beispiel ist der Bileam, 4. Mose, Kapitel 23. Eine lange Geschichte. Was man muss sagen, der Bileam ist ein Nicht-Israelit, er ist ein Nicht-Jude und er lernt den Gott dann noch ganz anders kennen. Aber dort, wo der Bileam einmal opfern will, will er etwas ganz Bestimmtes erreichen. Ohne, dass er eine Beziehung hat zu dem Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. In der Regel opfern in der Bibel Menschen, die schon eine Beziehung mit Gott haben. Nicht Leute, die mit Gott in eine Beziehung treten wollen. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du ins Gespräch mit jemandem und dann hat jemand gesagt, ja, ich glaube nicht an Gott, du musst mir es zuerst beweisen. Oder ich habe zuerst die und die Frage, die muss geklärt sein und dann vielleicht. Apologetik nennt man in der Theologie ein Kapitel, ein Bereich. Da wird quasi argumentiert, warum es Gott gibt, was er alles macht. Gott verteidigt. Das kann gut sein und das hat seinen Platz. Aber im Sinne von alles hat seine Zeit. Letztlich ist es nicht unsere Weisheit, die uns überführt. Und möglicherweise haben die wenigsten von uns entschieden, dem Jesus nachzufolgen, weil einfach eins und eins gleich zwei gibt. Sondern es ist viel tiefer gegangen. Und es ist bei jedem von uns anders gegangen. In der Regel opfern, ich sage es nochmal, in der Bibel Menschen, die schon eine Beziehung mit Gott haben. Und vielleicht sagst du jetzt, Moment, es gibt doch Stellen, die fordern auf, dass wir opfern. Ja, gerade dort zum Beispiel, am Anfang, bei den Brandopfern, dort hätte man doch müssen opfern. Okay, Einspruch stattgegeben, könnte man juristisch sagen. Wenn man aber den Kontext, den Zusammenhang anschaut, dann sieht man, dass es nicht darum geht, dass die Opfer Gott quasi hätten sollen zufriedenstellen, sondern dass es dort wieder um die Herzenshaltung des Opfers gegangen ist. Dort hätte etwas sollen bereinigt werden. Die Heiden opfern, nicht die Juden, sagen ich, opfern bis heute allerlei auf dem Altar ihrer Götter, um sie zufriedenzustellen. Ist das nicht extrem klärend und bemerkenswert? Oh, entlastet, Gott fordert nicht Brandopfer, Speisopfer, Sühnopfer, Schwingopfer, was es alles für Opfer gibt, sondern Gott lässt Menschen vielmehr schon im alten Bund ein zu einer Beziehung mit ihm. Bist du noch ein bisschen skeptisch? Lassen wir, was der Jesaja sagt, Kapitel 66, Abvers 3.
Wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, gleich dem, der einem Hund das Genick bricht. Wer ein Speiseopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet. Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln.
Wer also behauptet, Gott habe die Opfer einfach so befohlen, hat nicht verstanden, um was es Gott beim Geben, beim Teilen, beim Opfer eigentlich geht. Hat den Sinn vom Opfer, ich sage jetzt, noch nicht verstanden. Psalm 51, der König David. Der Tempel steht noch nicht. Also, als sie unterwegs waren, hatten sie Stiftshütte. Und nachher, als sie ins freie Land kamen, der David hat so gerne einen Tempel gebaut. Gott hat ihm gesagt, du baust ihn nicht, du hast zu viel Blut an den Händen. Dein Sohn wird nicht gebaut. Dort steht noch kein Tempel. Und was sagt der David im Psalm 51, Vers 18 und 19?
Tieropfer willst du nicht. Ich würde sie dir gerne geben. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Aber...
Und jetzt kommt, was wirklich zählt.
Wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer weist du nicht ab.
Im Alten Bund. Nicht erst im Neuen. Schon dort geht es ums Herz. Und das passt auch zusammen mit dem, was Gott seinem Volk später durch Jeremia in Erinnerung ruft. Also, wo sie das ganze Land, Entschuldigung, verloren haben. Wo sie an den Ufern Babylons sitzen. Der eine Psalm. Boniem hat sogar ein Lied darüber gemacht. Die noch wissen, wer Boniem war. Mhm. Wo die Sehnsucht da war, wo man denkt, wie hätte das nur passieren können. Und was sagt Jeremia?
Als ich eure Vorfahren aus Ägypten führte, habe ich ihnen nicht aufgetragen, mir Opfer darzubringen. Ich habe ihnen nur dies eine befohlen. Hört auf mich, dann will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Lebt ganz so, wie ich es euch befohlen habe, dann wird es euch gut gehen.
Gott wird es also niemandem gut gehen, will und wenn er etwas opfert, um die Gunst von Gott zu bewirken. Gott wird es niemandem gut gehen, dort, wo er Gott zu etwas bewegen will. Weil das letztlich Manipulation wäre. Und der Gott von der Bibel passt nicht in unser Schema. Es wäre ja tragisch, wenn wir könnten sagen, jetzt opfere ich und dann geschieht das. Dann wäre Gott so klein, oder? Oder dann wäre es Wortmagie, oder wie auch immer. Sondern, wo wir aus einer Beziehung zu Jahwe raus, aus unserer bereinigten Gesinnung raus, opfern, wo wir ihm aus Dankbarkeit, darum war das die erste Station, zu loben, zu danken, unser Leben weihen und anbefehlen, dort ist uns sein Segen verheißen. Am Schluss von dem Jeremia-Text war, dann wird es euch gut gehen. Es ist durchaus ein Segen verheißen. Aber nicht, je mehr dass ich opfere, sondern je mehr es übereinstimmt in meinem Inneren und das, was ich tue. Eine solche Herzenshaltung, ein solcher hingebungsvoller Lebensstil in Gedanken, Wort und Tat ehrt Gott. Bringt Gott das Lob, das ihm gebührt. Und bevor wir jetzt noch die Brücke in den Neuen Bund, ins Neue Testament schlagen, schauen wir noch drauf, was der Micha schreibt, der Prophet Micha.
Ihr fragt, womit soll ich vor den Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was soll ich ihm bringen, wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Soll ich einjährige Rinder als Opfer auf seinem Altar verbrennen? Kann ich ihn damit erfreuen, dass ich ihm Tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl bringe? Soll ich meinen erstgeborenen Sohn opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott.
Halte dich an das Recht, erstens. Halte dich an die Abmachungen. Mit wem hat man eine Abmachung? Mit jemandem, wo man eine Beziehung hat. Wo man etwas ist eingegangen. Sei mitmenschlich zu deinen Mitmenschen. Entschuldigung, sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Die Luther übersetzt, übe Liebe gegenüber deinen Mitmenschen. Und nicht Berechnung. Ich gebe, um zu überkommen. Und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Also wir sehen auch hier wieder, es geht um Loyalität, um Zuwendung aus einer Beziehung heraus. Es heisst nicht, lebe in einer steten Verbindung mit Gott, sondern es heisst, mit deinem Gott. Ist der Gott vom Abraham, vom Isaac, vom Jakob auch dein Gott geworden? Es geht also beim Opfern, beim Geben, beim Teilen, vor allem anderen und immer wieder um meine Beziehung zu meinen Mitmenschen und um meine Beziehung zu meinem Schöpfer. Nicht um die Beziehung, die mein vielleicht gläubiger Nani zu Gott hatte. Nicht, hier bin ich, sende meinen Bruder. Nicht, also gut, dann spende ich noch etwas mehr und dann kann meine Schwester in die Mission. Es geht um die Qualität von meiner Beziehung zu den Mitmenschen und zu Gott, der gefragt ist. Es geht bei einem Gott gefälligen, bei einem Gott gewollten Opfern nie um einen Ablasshandel. Seit dem Luther, Gott sei Dank, hat es dort wieder eine Zweckrückung gegeben. Hat man plötzlich wieder gesagt, ja, um was geht es jetzt eigentlich? Also es geht nicht um Religiosität und es geht nicht um Gesetzlichkeit. Es geht beim Opfern nie um einen Tauschhandel. Von quasi Geschäftspartner auf Augenhöhe. Da sind wir wieder beim Ich gebe dir und du gibst mir. Und es geht beim Opfern nie um einen von mir gewünschten, anvisierten Vorteil, den ich mir erhoffe. Die kostbare Beziehung, die Gott dir und mir anbietet, wo sich letztlich alles um sie dreht, ist auf Neudeutsch der Game Changer. Nicht der noch so grosse Stier. Nicht die, die am meisten Geld und Vermögen haben, haben die beste Chance bei Gott. Die Beziehung ist auch nicht einfach ein Gadget, es ist kein nice to have, es ist kein modisches Accessoire, sondern eine solche bereinigte, persönliche Beziehung zu Gott, die auf sie ankommt, ist auch nicht käuflich. Es ist nämlich unbezahlbar. Und Gott sei Dank hat Jesus am Kreuz den Preis dafür gezahlt. Und nach dem Sündenfall eine neue Beziehung zum Vater für alle Menschen, die das möchten, überhaupt ermöglichen. Die Beziehung, die es um sie schon vor dem Opfern geht, schon gäng ist gegangen, ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Und darum ist es tragisch, wenn die Leute bei uns würden sagen, das sind Stündler. Habt ihr das schon gehört? Von der früheren Generation hat man das selber noch gehört. Das sind Stündler. Und warum ist es entstanden, das Wort? Die gehen eine Stunde quasi in der Woche oder eine Stunde am Abend irgendwo in eine komische Versammlung und schließen sich dort ein. Aber vom Montag bis am Samstag leben sie nicht unbedingt so, wie ich das Gefühl hätte, sie sollten leben, wenn sie mit dem Gott eine Beziehung haben. Also tun wir nicht stündeln, sondern geben wir Gott unser Leben. Der Paulus kennt seine Bibel. Als Saulus kennt er sie schon. Er hat sie studiert. Und dann kommt die Begegnung von Damaskus, die ihn buchstäblich vom Ross hält. Etwas, das wir nicht alle so erlebt haben wahrscheinlich. Und auch als Paulus nachher studiert er sie nochmal. Er hat sie in dieser persönlichen Beziehung mit dem Jesus, wo ich mir gesagt habe, warum verfolgst du mich? Er hat es eigentlich gut gemeint. Gesetzlich. Er hat gemeint, wenn ich das und das und das und das tue, richtig mache, dann kommt es gut, dann bin ich in Ansehen bei Gott. Und Jesus begegnet ihm und sagt ihm, es läuft gerade anders. Es läuft gerade anders. Und der Paulus schreibt jetzt als Essenz, als Zusammenfassung für uns im Neuen Bund über das Opfern. Vielleicht erinnern wir uns, wir haben es bei einer Station gehabt, Römer 12, 1 und 2.
Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftsmäßige Gottesdienst.
Weil Gott mit dir so viel Erbarmen hat bis auf den heutigen Tag, stell dein Leben Gott zur Verfügung. Weil Gott mit mir so viel Erbarmen hat, soll ich selber mir Gott als lebendiges Opfer darbringen. Das wäre also die richtige Reihenfolge, das reine Motiv und unsere angemessene Reaktion auf die Güte von Gott. Von dem Gott, der uns geschaffen hat, der uns das Leben gegeben hat. Er hat gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch, bebaut das Land, setzt eure Gaben ein, eure Kreativität. Kommen wir jetzt noch zum Inhalt, zur Substanz von dem Opfer, das Gott gefällt. Mit der Ermahnung im Römer 12 schließt der Paulus nicht nur etwas ein, er schließt alles ein, was zu uns gehört. Was uns Gott während unserem Leben anvertraut. Alle meine von Gott gerne Ressourcen sind erwünscht. Wir alle kommen mit leeren Händen in die Welt. Der Besitzer von Amazon, der Besitzer von Facebook, der Elon Musk, auch sie sind mausarm auf die Welt gekommen, mit leeren Händen. Und wie sagt man so schön, das letzte Hemd, wir haben hier keine Taschen. Haben wir diese Perspektive im Sinne von, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was schließen wir daraus? Hören wir aus dieser Perspektive nochmal auf die Aufforderung, auf die Einladung.
Weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat.
Nochmal schnell zum Elon Musk. Hat er das gelesen? Er hat gesagt, use Signal. Weil das mit dem WhatsApp doch ein bisschen schwierig werden könnte. Und was ist passiert? Die Aktie von einer Firma, die Signal irgendwie etwas hat, das aber gar nicht das Signal ist, das er gemeint hat, ist um 12.000% gestiegen. 12.000%. Das ist das, was geschieht, wenn ich sage, ich gebe und ich erwarte etwas. Das ist das, wie es läuft in dieser Welt. Inzwischen ist sie wieder runtergekommen, die Aktie. Aber sie ist immer noch höher als vorher. Gut, da geht es um etwas anderes. Es geht darum, dass wir Michelle oder Rolf oder Vanessa oder David oder wie auch immer heißen, wir alle sind gefragt. Unser Leben sind gefragt. Alles, was wir haben. Fazit: Überall, wo ich Gott aus meiner Beziehung zu ihm heraus etwas freiwillig zurückgebe. Überall, wo ich Gott aus der richtigen Motivation und in der richtigen Reihenfolge opfere. Mich ihm zur Verfügung stellen, macht er etwas Gutes daraus. Macht er mehr daraus für meine Mitmenschen. Macht er etwas für sein kommendes Reich daraus. Etwas Kostbares, etwas Einzigartiges. Etwas Unvergängliches. Und, wo ich so opfere, eben als Reaktion auf seine Güte, werde ich letztlich selber wieder reich beschenkt. Und das ist das, was anders ist bei Gott als in dieser Welt. Wenn ich heute nicht das richtige Zeugnis habe, nicht das richtige Papier habe, nicht die richtige Ausbildung habe, nicht das Richtige, dann geht die Türen nicht zu, oder? Und das Einzige, was es bei Gott braucht, ist ein offenes Herz. Wo ich bereit bin, Gott alles zurückzugeben, was er mir anvertraut. Darum kann jemand glücklich sein, der nichts hat. Und da sind wir beim Kern, da sind wir beim Allerheiligsten und im Neuen Bund. Wo wir ihm freiwillig, gehorsam alles anvertraut zurückgeben, Gott also unsere Ressourcen zu seiner Verfügung stellen. Klammern auf, unsere Ressourcen, was heisst das? Zum Beispiel unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, unser Geld, unser Körper, unser Ideenreichtum, unsere Kreativität und so weiter. Überall dort, wo wir uns entscheiden, zu teilen, zu geben, zu opfern, durch den Lebensstil von einer Beziehung, wird Gott erstens die Ehre, das Lob und der Dank erwiesen, die ihn gebühren, wird zweitens meinen Mitmenschen geholfen, weil es über die Stunden rausgeht, weil es nicht nach Milchbüchli ist, weil ich bereit bin, mit zu investieren, sogar in dieser Zeit, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich selber genug für mich. Und drittens werde ich selber unter dem Strich glücklicher. Warum ist es so? Weil wo wir das tun, wo wir so leben, wir so leben, wie Gott uns schon immer dazu eingeladen hat.